Radio 1.
Derzeit rumoren die Traktoren. Vor allen Dingen kleine und mittelgroße Agrarbetriebe in Frankreich, Belgien, Polen, Ungarn, Österreich, Irland sowie Spanien gehen auf die Zinnen, fürchten um ihre Existenz, weil demnächst Billigimporte, vor allem wohl aus Brasilien, ihnen zusetzen könnten. Denn morgen wird die EU nach mehr als 25 Jahren Verhandlungen mit den sogenannten Mercosur-Staaten, Brasilien, Argentinien, Paraguay und Uruguay, ein Freihandelsabkommen unterzeichnen. Und über die Vor- und Nachteile der größten Freihandelszonen der Welt spreche ich mit der Agrarökonomin Bettina Rudloff von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Guten Tag und frohes Neues. Hallo.
Guten Tag und frohes Neues von der grünen Woche in der schönen Woche.
Was blüht uns denn da, beziehungsweise den Bauern? Blühende Landschaften oder karge Äcker?
Naja, wenn man sich das ein bisschen umfassend anschaut, es gibt ja immer Sorgen und Befürchtungen, aber insgesamt sind die, glaube ich, geringer, als man so vermuten könnte mit den ganzen Demonstrationen, weil vor allem in diesem Abkommen mehr als in jedem Abkommen bislang Schutzmöglichkeiten mitverhandelt wurden.
Die Schutzmöglichkeiten, soweit ich sehe, bestehen eigentlich nur darin, dass in einem bestimmten Land, wenn die Importe auf über 5% oder an die 5% steigen, dass dann wieder die Zölle aktiviert werden, die gerade abgeschlossen werden. Und da gibt es noch mehr Schutz.
Also der erste Schutz ist schon mal der, das heißt zwar Freihandelsabkommen im Agrarbereich, ist man aber von Freihandel ehrlich gesagt weit entfernt, immer auf beiden Seiten, weil das bedeutet, man hat eigentlich nur einen mengenbegrenzten Zugang zum Markt. Es sind Mengen definiert, für die der Zoll auch nicht auf Null gesetzt wird, sondern in der Regel ein bisschen verringert wird im Vergleich zu anderen Handelspartnern. Und diese Mengen steigen so ganz langsam an, also im Rindfleischbereich. Im Maximum nach etwa 10 Jahren würde man geschätzt bei weniger oder um die 1% des inländischen Rindfleischverbrauchs landen durch das Abkommen. Es ist also relativ gering. Das ist Schutz Nummer 1, mengenbegrenzter Marktzugang. Und Schutz Nummer 2 hatten Sie gerade gesagt, dass man Schutzzölle etablieren kann. Und das ist ganz neu in diesem Abkommen auch für Agrarprodukte möglich und wurde bis wirklich sprichwörtlich bis zur letzten Sekunde noch nachgeschärft, dass es schneller passieren kann.
Was werden wir denn dadurch los, wenn wir mal von Europa als wir sprechen?
Sehr wichtige Frage. Wir werden los. Wein, unser schöner, leckerer, guter Wein aus Deutschland und auch aus Frankreich, findet besseren Absatz, weil da der Zoll auf Mercosur-Seite noch ziemlich hoch ist, bei 20%. Und der wird gesenkt. Und dasselbe gilt für hochwertige, vor allem Milchprodukte, Käse. Auch da denke man an französischen Käse zum Beispiel oder italienischen. Und unsere Spezialitäten, sowas wie Schwarzwälder, nicht Kirschtorte, sondern Schwarzwälder Schinken, ist geschützt im Sinne von, das ist eine Marke, die dann nicht einfach kopiert werden darf. Auch das ist etwas, was den eigenen Absatz stärken kann.
Wenn man 25 Jahre über etwas verhandelt, kann man eigentlich sicher sein, dass die Zeiten sich drumherum doch ein wenig ändern. Hat dieses Abkommen eigentlich nochmal die Zeitgemäßheit, die es eigentlich braucht, um tatsächlich der Freihandelszone, der größten, für insgesamt ja 87 Millionen Menschen zum Erfolg zu verhelfen?
Ja, das ist so ein typisches Argument, was man oft hört. Das ist alt. Zum einen, alt ist ja nicht prinzipiell schlecht, aber ich würde sogar bei diesem Abkommen sagen, ja, können wir beide vielleicht bestätigen. Gerade bei diesem Abkommen könnte man sogar sagen, da sind ganz junge Elemente, nämlich das, was ich eben gesagt habe, ist tatsächlich neu passiert. Also diese Schutzzölle sind neu. Neu ist auch, Nachhaltigkeit wurde geschärft. Man kann immer sagen, es ist zu wenig, aber es ist mehr als in anderen Abkommen. Also es gibt da bestimmte Ziele, etwa Paris-Abkommen. Das ist verpflichtend ins Abkommen reingekommen. Das ist wirklich tatsächlich neu. Neu ist auch ergänzend, was passiert zum Abkommen, auf Druck von kritischen Mitgliedstaaten, etwa Frankreich, dass verschärft werden die Importkontrollen auf unserer Seite, dass es da mehr Kontrollen gibt im Sinne von sicherer Produkte und keiner gefährlichen Produkte. Neues auch, dass die EU-Kommission versprochen hat und auch schon begonnen hat, Wettbewerbsunterschiede, die es natürlich gibt, die es aber immer gibt im Handel, sich stärker anzuschauen, sind da sozusagen unfaire Bedingungen, was zum Beispiel angeht, Pestizide zu nutzen, die man hier nicht nutzen darf. Auch da will die Kommission stärker angleichen. Das ist alles neu und ich würde sagen, relativ jung.
Trotzdem sagen ja die Bauern hierzulande, damit meine ich jetzt Europa, na, wir haben sehr viel stärkere Restriktionen, Umweltauflagen beispielsweise, was Pestizide angeht. Und die haben das da drüben alle nicht, aber die dürfen jetzt exportieren und wir haben das Nachsehen. Zudem regional war doch mal die Maxime, die ausgegeben wurde und jetzt kommt wieder alles von einem anderen Kontinent über Containerschiffe.
Ja, also der Punkt mit den Pestiziden ist der, den ich eben angesprochen habe. Sagen wir mal so, also Grenzwerte, die sich in Produkten niederschlagen, die werden ohnehin immer an der Grenze kontrolliert. Also es geht nicht um eine Gesundheitsgefährdung. Der Punkt ist unterschiedliche Wettbewerbsbedingungen. Und da ist die Frage, sind die gerechtfertigt oder nicht? Internationaler Handel funktioniert letztlich wegen unterschiedlichem Wettbewerb. Das ist ein bisschen Grund von der ganzen Sache und dass man die einzelnen Stärken sich austauscht. Aber die Kommission will gucken, bei diesen Pestiziden, die bei uns nicht zugelassen sind, gibt es da eben doch Möglichkeiten, die einzuschränken. Gleichzeitig muss man immer sagen, wir mit unseren Vorstellungen hier greifen dann ja stark in eine autonome Entscheidung von anderen Akteuren ein, gewissermaßen, wenn wir Dinge vorschreiben. Das muss man im Zuge der internationalen politischen Spannungen vielleicht auch mitbedenken.
Wenn die EU-Kommission jetzt sich von genau diesem Abkommen eine Steigerung der EU-Exporte in südamerikanische Länder von bis zu fast 40% verspricht und von 440.000 Jobs in Europa redet, die dadurch entstehen könnten, teilen Sie diesen Optimismus? Sie scheinen ja ansonsten dem Abkommen eigentlich eher wohlwollend gegenüberzustehen und es für ausgewogen zu halten.
Ich halte das durchaus für ausgewogen. Man muss immer so, ja, mit Prognosen ist es immer schwierig, weil sie die Zukunft betreffen.
Ja.
Aber es gibt so Abschätzungen natürlich, ne? Und diese Abschätzungen beziehen sich aber nur auf die Dinge, die man gewissermaßen berechnen kann. Und es gibt natürlich jenseits von diesen zahlenmäßigen Berechnungen ganz andere Impulse, die es auch gibt. Man tauscht sich immer in Handelsabkommen stark aus mit dem Partner. Man versucht besser zu verstehen. Man kommt in Forschungskooperationen. Und Investitionen sind da noch gar nicht drin enthalten in diesen Berechnungen. Also würde ich sagen, das kommt alles noch hinzu, was man aber eben schlecht berechnen kann. Und es gibt andere, jetzt wieder Berechnungsschätzungen, die sagen, mit dieses Abkommen, mit Zusammenspiel mit anderen, die auch noch gerade verhandelt werden, Indien zum Beispiel, kann sogar auffangen, das, was die Amerikaner mit ihrer Zollpolitik inklusive der ganzen Reaktionen weltweit, China und so weiter, was auch Nachteile für uns bringt, kann das nicht nur auffangen, sondern kann da sogar noch mehr schaffen an positiven Effekten.
Was raten Sie denn einem Zehntel der Nutznießer, also von den 780 Millionen, den 80 Millionen Bundesbürgern, kurzerhand uns, Hamsterkäufe sein lassen, einfach darauf warten, dass alles billiger wird? Also was haben wir davon?
Okay, das haben wir auf der Grünen Woche hier ganz viel diskutiert. Was ist Versorgungssicherheit? Und Versorgungssicherheit speist sich aus verschiedenen Komponenten. Das kann die eigene Produktion sein, kann aber durchaus auch sein, was durch Handel kommt. Insofern, Handel ist natürlich, trägt positiv zur Versorgungssicherheit bei. Gleichzeitig ist speziell in der EU und Deutschland, sagen wir mal, das unmittelbare mengenmäßige Versorgungsrisiko sehe ich nicht. Hamsterkäufe, wenn man die ernsthaft als Hamster betreibt, haben natürlich ein Risiko, denn damit werden wieder angetrieben und die Hamster hungern sozusagen.
Ja.
Natürlich ist richtig Versorgung. Man sollte schauen, dass man, wir hatten Stromausfall in Berlin, dass man gewissermaßen 3 Tage klarkommt, auch im Austausch mit Nachbarschaft und so weiter. Aber die Nachbarschaft im globalen Sinne kann auch sein, dass ich von einem anderen Nachbarn in der Welt Dinge kaufe.
Eine eher positive Einschätzung des Freihandelsabkommens mit Mercosur-Staaten, das morgen in Paraguay unterschrieben wird, das Abkommen. Ich danke ganz herzlich der Agrarökonomin von der Stiftung Wissenschaft und Politik, Bettina Rudloff. Dankeschön.
Bitteschön.